Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.
Herzlich willkommen zur 26. Folge von Raiffeisen Live. Wie auch in jeder Folge davor geht es natürlich um das Geld. Wie mache ich das Beste aus meinem Geld? Wie spare ich richtig? Was gibt es für Tipps in der Finanzierung? Wie kann man richtig anlegen? Was sollte man beachten? Und wie entwickelt sich natürlich die Wirtschaft in Vorarlberg, in der EU, natürlich auf der ganzen Welt? Und das geht es heute um einen Wirtschaftsausblick mit einem Stammgast. Manfred Miegler ist hier, ist Marktvorstand der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Georg.
Fast in einem heimischen Setting.
Schön.
Mit dem Alberg im Hintergrund. Thema Krise oder Chance. Wir versuchen nicht nur negativ zu sprechen, sondern auch zu beleuchten, was gibt es denn überhaupt für Chancenpotenziale und wo entwickelt sich das denn das Ganze. Aber zuerst mal die wichtigste Frage, wie geht es denn der Wirtschaft hier im Ländle?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Es ist gemischt. Es gibt Branchen, die sind durchaus unter Druck und dort ist die Lage eher als risikoreich zu sehen. Es gibt aber andere Branchen, da ist die Lage durchaus als chancenreich zu sehen. Wenn ich da vielleicht mit ein paar Zahlen beginnen darf, gerade dass man es einordnen kann, wir hatten im Jahr 2022 in Vorarlberg ein Wirtschaftswachstum von ca. 5%, 2023 3,9%, 2024 ist noch nicht zu Ende, wir haben noch nicht die endgültigen Zahlen, aber ist ein deutlicher Rückgang zu erwarten und auch die Prognose für 2025 hinsichtlich des Wirtschaftswachstums ist nicht sehr positiv. Wir, glaube ich, wir müssen zufrieden sein, wenn wir ein leichtes Wachstum zusammenbringen und wenn wir nicht in ein negatives Wirtschaftswachstum gelangen. Einerseits getrieben natürlich auch Vorarlberg ist ein Land, das eine große Exportquote hat von 66%, unser größter Markt, in welchen wir exportieren, ist Deutschland. Und wie wir alle wissen, hat auch Deutschland wirtschaftliche Probleme. Und dementsprechend strahlt es natürlich auch zu uns ins Ländle. Zudem haben wir einen massiven Fachkräftemangel, würde ich fast sagen, quer durch alle Branchen. In manchen größer, in manchen geringer. Und natürlich haben wir auch sehr hohe Kosten. Neben dem Thema Inflation, das uns die letzten Jahre jetzt und auch das heurige Jahr sehr begleitet hat, haben wir nun auch das Thema hohe Lohnkosten, das noch einmal erschwerend hinzukommt, gerade auch für Dienstleistungsunternehmen, aber auch für produzierende Unternehmen. Die Lohnstückkosten sind sehr hoch und diese Preise weiter zu wälzen an den Kunden wird immer schwieriger. Und deswegen ist der Geschäftsklimaindex in Vorarlberg sehr, sehr schlecht. Da wird die Stimmung der Unternehmer abgefragt, wie sehen sie die Chancen fürs nächste Jahr? Und da sind wir bei minus 9,4, was ein deutlich schlechterer Wert ist wie noch in den letzten Jahren.
Kurz einen Überblick über alles gegeben, aber gibt es irgendwie spezielle Branchen, die es besonders hart trifft?
Ja, die gibt es. Das ist sicher die Bauwirtschaft zum einen und die Metallindustrie zum anderen. In der Bauwirtschaft möchte ich gerne mit einem Beispiel beginnen, um das auch greifbar zu machen. Im Jahr 2022, bevor diese KIMV-Verordnung schlagend wurde, hat man den Zeitraum gemessen, wie viel Wohnraumfinanzierungen, sowohl Eigenheim, also Häuser oder Wohnungen, wurden finanziert im ersten Halbjahr 2022. Da hat es natürlich noch Vorzieheffekte gegeben, weil man gewusst hat, ab 1. Juli 2022 greift dann die KIMV. Aber wenn man den Zeitraum vergleicht, erstes Halbjahr 22 zu erstes Halbjahr 24, dann haben wir einen Rückgang bei den Wohnraumfinanzierungen zwischen 70% und 80%. Und das ist, glaube ich, schon eine klare Aussage, wenn die Menschen, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, sich keine Wohnung, kein Haus mehr leisten können, die Kredite nicht bekommen, dann leidet natürlich die Baubranche und das ganze Baunebengewerbe massiv unter dieser Entwicklung. Zudem sind die Kosten gestiegen, auch wieder die Lohnkosten, aber auch die Baukosten als solche. Materialien sind zwar zum Teil wieder ein bisschen zurückgekommen, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Und in der Metallindustrie ist es ähnlich. Dort wird viel exportiert, wie ich schon eingangs gesagt habe, hohe Exportquote, viel nach Deutschland. Wenn man jetzt dann auch noch die die aktuellen Entwicklungen in Amerika hört, dass auch wieder Zölle ein Thema sind, wir auch einiges an Export in die USA haben, dann ist natürlich da die Metallindustrie auch stark getroffen. Und wir hatten erst vor kurzem die Abschlüsse der Metaller, die Kollektivvertragsabschlüsse der Metaller, die ja immer richtungsweisend sind für alle anderen Sparten. Und auch dort gab es wieder einen starken Abschluss für die Dienstnehmer, nämlich von 4,8%. Das heißt, die Lohnstückkosten werden weiter steigen und das wird da die Metallindustrie weiterhin stark belasten.
Die KMV kommen wir später noch einmal, weil natürlich eine immense Auswirkung hat. Jetzt gibt es die Anzahl der Insolvenzen steigt laufend. Das sieht man in allen Berichten, auch in den aktuellen Zeiten, momentan in diesem Monat einige sehr prominente Insolvenzen beziehungsweise Ankündigungen publiziert wurden. Jetzt hat man zeitlang immer gesagt, dass das, oder sagt man immer noch, dass das quasi auch aus der Corona-Zeit kommt mit diesen Insolvenzen, also so nachschleppend, weil während Corona wurden viel Förderungen ausgespielt. Das heißt, Firmen, die es davor schon etwas schwerer hatten, haben sich quasi über diesen Zeitraum gerettet. Stimmt denn diese Erklärung wirklich noch? Sind das jetzt quasi so noch nachwirkende Corona-Effekte?
Also es stimmt, die Anzahl der Insolvenzen ist deutlich gestiegen. Da nur zwei Zahlen dazu. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind die Insolvenzen in Österreich um 35% gestiegen. In den ersten drei Quartalen, also bis Ende September in Vorarlberg, um 65%. Das heißt 81 Insolvenzen allein im Vorarlberg im laufenden Jahr. Das ist natürlich eine wirklich erschreckende Zahl, das ist eine sehr hohe Zahl. Und in der Analyse, woher diese große Anzahl der Insolvenzen kommt, hast du es aus meiner Sicht schon richtig angesprochen, das sind viele Nachzieheffekte aus der Corona-Zeit. Damals wurden Unternehmen, die vielleicht schon in dieser Phase Probleme hatten, mit dem Helikoptergeld, wo jeder sehr großzügig unterstützt wurde, vielleicht ihre schon damals bestehenden Zahlungsschwierigkeiten überdeckt. Und damit ist das jetzt ein Nachzieheffekt, der jetzt auf uns zugekommen ist. Natürlich noch gepaart mit schwierigen Umständen wie höhere Kosten in Energie, in Löhnen und so weiter. Das ist natürlich dann auch noch dazugekommen.
Bleiben wir noch bei diesen negativen Themen. Jetzt sehen wir vor allem, wenn wir durch die Innenstädte gehen, und jetzt sind ja nicht zwingend immer Insolvenzen, aber wenn man jetzt durch die Innenstädte auch in Vorarlberg geht, sieht man immer mehr geschlossene Geschäfte. Mhm. Immer mehr Flächen werden frei. Hat das auch mit dieser wirtschaftlichen Lage zu tun oder ist das irgendwie vielleicht sogar andersweitig erklärbar, was dort momentan passiert in diesem kleinen, in diesem kleineren Gewerbe?
Ja, das ist auffällig. Wenn man durch die Städte geht, wie viel wir leere Gewerbeflächen vorfinden, das stört mich beim Durchgehen schon, das Ortsbild ist irgendwie getrübt. Es ist wenig Frequenz in den Ortskernen. Und ich glaube schon, dass es aber auch, und wenn man nochmal auf die Corona-Zeit zurückgeht in dem Zusammenhang, es ist ein verändertes Kundenverhalten in dieser Zeit entstanden. Der Online-Kauf ist, und das kann man sagen, der ist bequem. Der Preisvergleich ist einfach. Man kann sich schnell, auch am Wochenende, auf der Couch zu Hause die Preise ansehen und kann dann auch von dort bestellen. Und das ist natürlich eine gewisse Convenience, die der Konsument da in Anspruch nehmen kann. Und ich glaube, in der Zeit der Lockdowns ist das etwas gewesen, wo sich viele mit diesem Online-Kauf beschäftigt haben, für die das früher gar kein Thema war. Und dadurch ist die Geschwindigkeit gestiegen, wie viele Menschen auf diesen Online-Kauf umgestiegen sind. Da gibt es zwar dann immer wieder die Appelle des stationären Handels und des lokalen Handels, der natürlich auch immer wieder auf die Nachhaltigkeitsaspekte hinweist, was aus meiner Sicht ein wichtiger Weg ist, um darauf hinzuweisen. Aber natürlich, es ist bequem und der Kostenvergleich ist einfach sehr, sehr einfach.
Gibt es überhaupt Bereiche, wo es gute Nachrichten gibt, was die Wirtschaft in Vorarlberg angeht?
Ja, die gibt es sehr wohl. Die gibt es zum einen im Technologie- und IT-Bereich. Dort sehen wir, dass insbesondere viele kleine Unternehmen unheimlich stark sind, viel in Nischen gehen, Technologieführer sind und die wirklich tolle, positive Entwicklungen derzeit vorweisen können. Die kämpfen allerdings auch mit dem Thema des Personal- oder des Fachkräftemangels. Es ist natürlich dort notwendig, dass man hoch ausgebildetes, qualifiziertes Personal hat. Und das ist nicht so leicht in dieser Branche zu finden. Ein weiterer Sektor, der aus unserer Sicht bis dato gut funktioniert und auch die Prognosen für den Winter gut sind, ist der Tourismus. Mhm. Der Tourismus in Vorarlberg entwickelt sich nach wie vor gut. Die ersten frühen Schneefälle haben auch dazu geführt, dass die Buchungslage für den Winter 24/25 durchaus positiv ist. Und man merkt auch bei den Touristikern schon die Vorfreude auf die Wintersaison. Und es ist durchaus auch ein Bereich, der aus unserer Sicht auch erfolgreich sein wird. Auch mit dem gleichen Thema Fachkräftemangel. Mhm. Wir kennen es alle. Man ist auf den Skihütten und so weiter. Und es ist halt schwierig, auch dort die Qualität, die wir gewohnt sind, im Ländle zu bieten, dass man die auch hochhalten kann, wenn man nicht das entsprechende Personal hat.
Sprichst du an, wir haben auf der einen Seite den Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben wir sehr hohe Arbeitslosigkeit im Moment. Wie passt denn das zusammen?
Arbeitslosigkeit ist bei über 7% in Vorarlberg, was wirklich ein hoher Wert ist. Wir fürchten auch, dass es da noch Steigerungen geben kann in den nächsten Monaten. Ja, es ist eine Divergenz einfach dazwischen, was wird angefordert und wo ist die Qualität der Mitarbeiter, die auf Jobsuche sind. Das heißt, wir haben eine große Lücke zwischen Anforderungen, was wir brauchen, und zwischen Qualifikation der potenziellen Bewerber bzw. der Menschen, die sich derzeit in Arbeitslosigkeit befinden.
Mhm. Wenn man das Ganze so ein bisschen anschaut und sich auch auch politische Diskussionen anschaut oder was auch in Medien teilweise stattfindet, sind viele dieser Herausforderungen, sind die hausgemacht in Vorarlberg oder sind wir da einfach quasi, man sagt ja oft, Österreich ist das Anhängsel Deutschlands, was in der Wirtschaft ja tatsächlich stimmt, oder ist das eher einfach, spüren wir einfach massiv die Auswirkungen dieser globalen Wirtschaft immer mehr?
Also ich glaube, es ist beides. Natürlich, ich habe es jetzt mit ein paar Aussagen schon angedeutet, ist natürlich die globale Entwicklung oder auch die europäische Entwicklung keine ideale derzeit. Also sind die Rohstoffpreise, Energiepreise sind hoch, wie ich es auch schon gesagt habe, die Löhne sind hoch. Es herrscht auch geopolitische Unsicherheit, die natürlich auch dazu führt, dass die Investitionsfreude etwas getrübt ist. Aber ich glaube schon auch, dass es hausgemachte Themen sind, die wir sicher selber besser machen können hier im Lande. Das ist zum einen die Bürokratie. Wenn man mit Unternehmern spricht, beherrscht eigentlich das Thema bürokratische Hürden, beherrscht jedes Gespräch. Und ich denke, das ist etwas, das wir sicher vor Ort im Griff bekommen können und auch müssen. Und ich orte da auch von der neuen Regierung, von der neuen Landesregierung, durchaus positive Signale in diese Richtung. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Bereich, den wir in den Griff kriegen müssen, weil es kann nicht sein, dass ein Unternehmer, der sich eigentlich mit seiner Unternehmung beschäftigen sollte, mit seiner Profession, dass der gleich viel Zeit damit verbringt, irgendwelche Formulare zu befüllen und irgendwelche bürokratischen Hürden zu überwinden.
Eine der Branchen, die massiv unter diesen Themen leidet, ist die Bauwirtschaft. Das sieht man ganz oft in Diskussionen, wenn man mit Bauunternehmen redet, dass dort die Bürokratie natürlich ein Riesenthema ist, egal bei welchen Vorhaben. Jetzt ist die Bauwirtschaft, das hast du vorher schon angedeutet, ein extrem wichtiger Faktor, leidet momentan dadurch auch das ganze Baunebengewerbe. Aber wenn man jetzt die Bauwirtschaft ein bisschen anschaut, auch an den Bereichen, wo die Bauunternehmen oder die Bauwirtschaft tätig ist, ist das wirklich in allen Bereichen so negativ oder gibt es Bereiche, wo man sagt, da ist es vielleicht sogar so, wie es immer schon war?
Also in der Bauwirtschaft ist es definitiv so, dass derzeit einfach ein Cocktail zusammengemixt wurde, der viele negative Dinge gleichzeitig mit sich gebracht hat. Das eine, über das ich schon gesprochen habe, waren die Kosten. Parallel dazu sind die Zinsen massiv angestiegen. Wobei da sehen wir jetzt auch wieder eine gegenteilige Entwicklung. Also wir merken schon, dass mit den ersten Zinssenkungen oder auch den Ankündigungen der weiteren Zinssenkungen, die wir auch für 2025 erwarten, dass, das ist mir auch wichtig zu sagen, ich glaube, dass da wieder eine gewisse Zuversicht entstanden ist. Und ich denke, es ist gerade jetzt auch in der Bauwirtschaft Zuversicht unheimlich wichtig, Ich weiß, jetzt wird jeder Unternehmer sagen, ja, ich kann schon Zuversicht ausstrahlen wollen, wenn mir am Quartalsende die Zinslast so auf dem Kopf fällt, dass es schwierig ist für mich, die Liquidität aufzubringen, um die Zinsen zu bedienen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass dann der private Häuselbauer wieder Zuversicht hat, dass der auch wieder in die Investition geht. Und ich habe schon den Eindruck, dass jetzt durch diese begonnenen Zinssenkungen, ich denke, wir befinden uns am Anfang eines Zinssenkungszykluses. Mhm. Und wenn der so weitergeht, habe ich da schon Hoffnung, dass wir die nächsten Jahre, also wird sicher 25 auch noch schwierig, aber ich glaube, wenn wir dann wieder den Talboden durchschritten haben, dass es dann deutlich wieder bergauf gehen kann. Mhm.
Kurz noch positive Nachrichten vor einiger Zeit. Die KIMV soll verändert werden, positiv verändert werden, heißt es zumindest noch nicht ganz klar, was jetzt wirklich passiert. Aber ist das auch eines dieser positiven Signale, die es unbedingt braucht?
Auf alle Fälle. Die aktuelle Aussage ist, dass die KIMV mit 30.06.2025 in der Form ausläuft. Ich habe schon ein Schreiben gelesen vom Finanzmarktstabilitätsgremium, das darauf hingewiesen hat, dass offensichtlich der politische Druck jetzt auch so groß wurde, dass diese KIMV ausläuft. Ich merke es schon bei privaten als auch bei Firmenkunden, dass das ein gewisses Durchatmen bewirkt hat. Und ich bin überzeugt, dass das ein Booster in die richtige Richtung ist, wenngleich ich noch nicht zu euphorisch sein möchte, weil ich habe mir das Schreiben durchgelesen und da steht zwar drinnen, dass die KIMV in der Form auslaufen wird, aber dass die Richtlinien von den Banken weiterhin so zu prüfen sind, wie sie in der KIMV abgebildet sind. Mhm. Was das genau heißt, wissen wir jetzt auch noch nicht, aber ich denke schon, dass es wieder mehr Handlungsspielraum für die Banken gibt, um bei den Kreditentscheidungen wieder auch den Faktor Mensch, der einem gegenüber sitzt, wieder mehr Wertigkeit zuschreiben zu können und nicht nur beinhart nach irgendwelchen Kennzahlen und Quoten entscheiden zu müssen.
Also es wird sich was ändern, es wird nicht mehr so sein, wie die KIMV im Moment dasteht, da gibt es Hoffnung, aber was klar ist, es geht auch nicht zum alten Status quo zurück.
Das würde ich auf alle Fälle so sagen, aber es wird besser.
Wenn man jetzt, Deutschland hast du schon angesprochen, aber wenn man jetzt unseren Wirtschaftsraum, die Europäische Union hernimmt, wie schätzt du dort die Situation ein? Wie schaut es in diesem Konvolut an Staaten im Moment aus?
Ja, die Europäische Union erwartet ein etwas stärkeres Wirtschaftswachstum als Österreich und Deutschland. Mhm. Es ist ja spannend, vor wenigen Jahren hätten wir uns nicht gedacht, dass Länder wie Italien, Griechenland diejenigen sind, die für das Wirtschaftswachstum der kommenden Jahre sorgen werden. Auch Malta, Irland, unheimlich stabile Zahlen und positive Forecasts. Also wir sehen für die Eurozone ein leichtes Wirtschaftswachstum, wenngleich das höher ist, als es in Österreich und in Deutschland prognostiziert wird. Aber ich glaube, wir müssen als Europa uns schon grundsätzlich ändern, wie wir an wirtschaftliche Herausforderungen und Themen angehen. Man hört ja den tollen Spruch jetzt immer, Amerika innoviert, China kopiert und Europa reguliert. Und ich denke, dass dieser AI-Act für die künstliche Intelligenz, der jetzt schon in der Europäischen Union getroffen wurde, zeigt, dass wir in Europa wenig Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz haben, aber wir haben schon einen regulatorischen Rhythmus, wie wir das bekämpfen wollen, damit man nicht zu viel in der künstlichen Intelligenz als Unternehmen erfolgreich sein kann. Und das ist irgendwie für mich so ein Bild, wo ich mir denke, da muss Europa massiv umdenken und von diesem regulatorischen Wahnsinn, das glaube ich, kann man wirklich so nennen, wegzukommen.
Mhm. Jetzt bevor wir zur Regulatorik kommen und über den AI-Act könnten wir wahrscheinlich eine eigene Sendung machen, noch dazu. Aber was machen denn andere Länder, du hast es angesprochen, Italien und Griechenland als Beispiel, was machen denn die anders oder besser als wir?
Im Nachhinein ist es immer leicht. Es gibt natürlich Länder, die von dir angesprochenen in der EU, wie Italien zum Beispiel, die haben einen sehr hohen Anteil vom Wirtschaftswachstum aus dem Tourismus. Mhm. Und wir sehen, dass der Tourismus nach wie vor unheimlich gut funktioniert. Aber ich glaube, es sind mehrere Punkte. Man kann nicht sagen, andere Länder machen das besser und wir schlechter. Ich glaube, nachträglich kann man halt sagen, es wäre vielleicht in dem einen oder anderen Bereich wirklich eine Deckelung von Preisentwicklungen sinnvoll gewesen, wenngleich für mich als Banker eigentlich das eine widersinnige Aussage ist, weil wir sagen immer, der Markt hat im Endeffekt auch recht. Aber was dadurch passiert ist, dass man die Preise bei uns laufen hat lassen und dann versucht hat, mit Helikoptergeld irgendwie den Menschen zu helfen, hat halt dazu geführt, dass wir die Inflation unheimlich nach oben getrieben haben. Und in Österreich und in Deutschland mehr wie in vielen anderen europäischen Ländern. Damit haben wir wieder unsere Kollektivanpassungen dementsprechend nach oben gezogen und sind so in diese Spirale hineingekommen, die uns jetzt massiv auf den Kopf fällt, weil das Thema, das wir derzeit haben, sowohl in den Unternehmen, aber auch als Staaten in Österreich zum Beispiel, ist, wir haben kein Einnahmenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem. Wir haben hohe Steuerlasten für unsere Menschen, für unsere Unternehmen. Aber in den Ausgabenbereichen, denke ich, da müssen wir deutlich reduzieren.
Wenn wir über diese Inflation sprechen, müssen wir natürlich auch im Kontext von Europa über die EZB, die Europäische Zentralbank, reden, die ja viele Maßnahmen ergriffen hat, vor allem Zinssenkungen oder Zinssteigerungen damals. Wie sehr haben sich diese Maßnahmen der EZB denn wirklich jetzt positiv ausgewirkt? Wie siehst du das?
Ja, die Hauptaufgabe der EZB ist, Geldwertstabilität zu gewährleisten. Und auch da ist es wieder so, nachträglich kann man jetzt sagen, es ist aus unserer Sicht auch, sind diese Schritte der Zinssteigerungen nachträglich zu spät passiert. Aber dann, wo man mit dem Zinssteigerungszyklus begonnen hat, hat man ihn extrem schnell und massiv durchgezogen, um eben die Inflation zu senken und gegen die Inflation zu arbeiten, was vielleicht zu dem Zeitpunkt auch alternativlos und der richtige Weg war. Allerdings hat das eben dazu geführt, dass unheimlich viele Unternehmen, und wenn wir vorher über Insolvenzen und so gesprochen haben, einfach auch nicht vorbereitet waren auf diese schnelle Zinssteigerung. Und insbesondere in der Baubranche merken wir dann schon, also bei finanzierungsintensiven Branchen, dass das natürlich dann schon für viele einfach zu schnell gekommen ist, um das auch dementsprechend zu verarbeiten. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die EZB die Geldmarktstabilität immer im Auge hat und Gutes will, aber es funktioniert, man trifft halt nicht immer vielleicht den richtigen Zeitpunkt für die richtige Entscheidung. Mhm.
Inwieweit ist dieses Thema Wirtschaft in der Europäischen Union oder wie sehr hängt es an diesen geopolitischen Spannungen, die wir jetzt also schon länger haben? Das ist jetzt nichts Neues, aber inwieweit, du hast vorher schon schön angesprochen, die EU kommt immer mehr in den Würgegriff von Asien und den USA. Wie sehr beeinflusst das Ganze?
Also ich habe schon den Eindruck, dass wir uns, und ich verwende das Wort nicht gern, aber dass wir uns in einem Handelskrieg schon befinden, insbesondere mit den USA und auch mit China. Und natürlich dann noch dazu diese geopolitischen Unsicherheiten. Also wenn man sich das anschaut, was derzeit passiert, oder man hört, dass nordkoreanisches Militär in der Ukraine kämpft, man hört, dass Waffen aus den USA von der Ukraine nach Russland geschossen werden und so weiter. Also das ist schon ein Umfeld, das unheimlich bedenklich ist. Auf der anderen Seite glaube ich schon auch, und auch wenn wir werden wahrscheinlich auch noch auf die amerikanischen Wahlen zu sprechen kommen, und auch wenn da jetzt wieder große Unsicherheit da ist, habe schon auch noch den Optimismus, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo die Situation wirklich sich schlecht darstellt, wenn man objektiv drauf schaut. Aber ich bin schon überzeugt, dass wir auch jetzt dann in eine Phase kommen werden, wo sich das konsolidieren wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. Geopolitisch beeinflussen kann ich es nicht. Wenn ich es könnte, würde ich es gern tun. Aber ich bin jetzt nicht so negativ, nur weil jetzt die US-Wahl vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie sich der Großteil der Europäer gewünscht hat, dass das jetzt zu weiteren Eskalationen führt. Vielleicht führt es auch zu Deeskalation im Nahen Osten und so weiter.
Mhm. Wenn man über redet in der Wirtschaft ja gerne von Benchmarks, also über den Tellerrand sehen und wo funktioniert es anders, wie kann es anders funktionieren, Jetzt kann man auf der einen Seite Richtung Skandinavien oft blicken, wie es dort funktioniert, aber auch die haben ihre Themen mittlerweile. Man muss bei uns nur kurz über den Rhein drüber springen und mal einen Blick in die Schweiz, als neutrale Schweiz, und auch wer hatte nicht die Inflation wie wir in so geopolitischen Situationen, auch dort sehr neutral und Vorteile wegen dieser Neutralität. Was machen die Schweizer anders oder vielleicht besser? Oder geht es denen gleich?
Ja, also ich habe den Eindruck, die Schweizer reagieren gelassener, egal um welches Thema es geht. Können wir wieder eingangs von unserem Gespräch auf die Corona-Phase zurückkommen. Aber wenn man dort vergleicht, wie die Schweiz auf äußere Einflüsse reagiert, dann sieht man halt schon mehr Gelassenheit und vielleicht weniger Aktionismus. Natürlich immer getragen aus einer unheimlich starken wirtschaftlichen Position heraus. Man tut sich dann einfach auch leichter, wenn man wirtschaftlich extrem stabil und stark ist. Und du hast angesprochen, sie haben es geschafft, die Inflation auf niedrigem Niveau zu halten und haben jetzt genau diese Spirale nicht mitmachen müssen, wie jetzt insbesondere Österreich und Deutschland mit den massiven Gehaltssteigerungen, und kommen auch den Prognosen zufolge für 25 auch nächstes Jahr schon wieder schneller heraus. Also sie haben auch positives Wirtschaftswachstum von über 1% heuer, und die Prognose ist, dass es nochmal steigen kann.
Ganz großer Blick. Global springen wir über den großen Teich in die USA. Du hast es angesprochen, die US-Wahl ist geschlagen. Aus europäischer Sicht ist genau das passiert, was niemand wollte. Aus europäischer Sicht muss man dazu sagen, in den USA haben nicht nur an Wahlmännern, sondern auch an Stimmen, der Großteil der US-Amerikaner hat Donald Trump zum glaube ich, 48. Präsident oder 49. Präsidenten der USA gewählt. Was glaubst du, kommt da auf uns zu?
Ich glaube schon, dass die Ära Trump 2 anders ist als die Ära Trump 1, aufgrund der Situation, dass die Rahmenbedingungen andere sind in den USA. Mhm. Er hat auch die Mehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus, wie du es angesprochen hast, er ist wirklich der Präsident, der die Wahl mit der meisten Stimmen gewonnen hat und nicht mit den meisten Wahlmännern. Das heißt, er hat sicher viel mehr Handlungsfähigkeiten, Handlungsmöglichkeiten wie in seiner ersten Ära. Allerdings habe ich schon auch die Hoffnung, er ist ein Dealmaker. Das sagt man ihm nach. Ich meine, es ist natürlich für uns Europäer unverständlich, wie so jemand gewählt werden kann mit der ganzen Historie, mit den Anklagen, mit den finanziellen Themen, die er schon hinter sich gebracht hat. Aber was ich schon glaube, ist, er ist ein Dealmaker, und ich habe schon die Hoffnung, dass es uns wirtschaftspolitisch vielleicht sogar in Europa etwas helfen kann, wenn ich gleiche Chance Sorge vor den Zöllen habe. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass er die geopolitischen Umstände vielleicht besser handelt wie seine Vorgänger. Was natürlich in den USA unglaublich ist, wenn man schaut, die Innovationskraft, das ich vorher schon angesprochen habe, wenn man sich auch dann die Börsenentwicklung anschaut, die Kursentwicklung an den US-Börsen, das ist einfach hervorragend, und wie sie auch reagiert haben nach der Ankündigung, dass Donald Trump wieder Präsident wird, das ist etwas, was genau nach seiner Philosophie America First die Unternehmen dort noch einmal einen Boost gegeben hat. Und ich rede jetzt nicht nur von den großen Tech-Unternehmen, von den Magnificent Seven, sondern es sind generell in den USA, und das hört man quer durch, die Unternehmer wieder optimistischer und schauen optimistischer in die Zukunft. Und so hoffe ich, dass vielleicht bei aller Zwiespältigkeit, wie man zu Trump stehen kann, dass das vielleicht sogar eine gewisse Unterstützung für einen Aufschwung sein könnte.
Wenn man das ein bisschen in Beziehung zu Europa, vor allem in Richtung China spielt, wie glaubst du, wird da die Weichenstellung sein? Weil war jetzt eher klar, dass unter Biden und wahrscheinlich unter Harris die Europäer sich nach wie vor sicherer fühlen können, auch was wirtschaftliche Beziehungen angeht, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist ja jetzt nicht so, das ist die Frage. Jetzt haben wir zwei sehr mächtige, auch Alpha-Tiere quasi, wo jetzt dort, gut, sind es am Schluss alle sitzen, aber jeder natürlich auf sich zuerst schaut, und Europa wird das zerrieben dazwischen?
Ich glaube nicht. Die Wirtschaftsstärke des Euroraums ist nach wie vor sehr, sehr groß, Und ich denke, wir müssen uns wieder alter Tugenden erinnern. Wir müssen wieder Innovation zulassen. Mhm. Wir müssen wieder fleißiger werden. Ich glaube auch, der Wirtschaftsraum, der bei uns so stark ist, das ist deswegen, weil wir mit viel Fleiß in den vorangegangenen Generationen insbesondere den Wiederaufbau gestaltet hat. Und ich glaube, diese Tugenden, an die müssen wir wieder denken, dann ist Europa ein sehr starker Wirtschaftsraum. Wir haben große Einwohneranzahl in Europa und natürlich nicht so wie in China, aber ich denke, uns Europäer zieht es tendenziell, auch wenn jetzt kein Demokrat, sondern ein Republikaner Präsident in den USA ist, ist es für mich immer noch so, dass mehr Vertrauen auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit eher in Richtung Westen gegeben ist als in Richtung China, weil dort scheint das System für mich noch undurchschaubarer.
Mhm. Wie ist das jetzt aus deiner Sicht, Vorarlberg, das vorher schon angesprochen, unser Hauptexportzielmarkt ist Deutschland. Jetzt hängen wir direkt dran, wie es den Deutschen geht. Jetzt sehen wir das natürlich mit der Automobilindustrie und China. Das ist ein Riesenproblem auch für uns, ja, weil viele Zulieferer in Vorarlberg sind, auch viele Familienunternehmen Zulieferer sind. Aber wie ist das außerhalb Deutschland, wenn jetzt die USA, China und so, wie wichtig sind diese Märkte so ausschlaggebend für Vorarlberg oder nur über Beziehungen wie Deutschland?
Schwierige Frage. Ich glaube schon, dass es auch unmittelbar Auswirkungen haben wird und so wie ich es vorher schon kurz angedeutet habe, ist, mit Zöllen kann natürlich viel passieren und die Exportquote der deutschen Automobilbauer nach Amerika ist sehr, sehr hoch. Und auf der anderen Seite werden wir von Osten mit relativ billigen Elektroautos aus China überschwemmt. Und da ist natürlich die Automobilindustrie in einer schwierigen Situation. Wobei, ich hatte jetzt gerade mit einem Automobilhändler in Vorarlberg ein interessantes Gespräch, der sagte, die Händler sitzen am anderen Ende des Tisches, die Produzenten haben massive Probleme, der Automobilhandel funktioniert unheimlich gut derzeit. Auch das Thema Werkstätten funktioniert gut. Das heißt, ich glaube, auch wenn weniger oft neue Autos gekauft werden, weil man vielleicht auch mehr sparen will oder muss oder weil einfach die Preise zu hoch sind, kann das auch wieder innerhalb der Kreislaufwirtschaft, innerhalb des Landes durchaus positiv zugute kommen.
Mhm. Wenn wir uns das sehen, auch mit den Zöllen, mit den Preiskämpfen und Spiralen, kann denn ein lokales Unternehmen, ein Vorarlberger Unternehmen überhaupt langfristig konkurrenzfähig sein, auch bei diesen hohen Lohnabschlüssen der Inflation, also im globalen Wettkampf?
Bezogen auf die Automobilindustrie?
Nein, generell. Also wie ist das für heimische Unternehmen, kleinere Unternehmen, denn wie konkurrenzfähig sind wir denn noch?
Also ich habe den Eindruck, dass wir in Vorarlberg nach wie vor sehr konkurrenzfähig sind. Wir haben viele positive Rahmenbedingungen. Wir haben zum einen eine hohe Innovationsstärke im Lande immer schon gehabt. Wir haben gute, qualifizierte Facharbeiter, aber zu wenig. Aber wir haben gute und wir hoffen da schon auf den Sogeffekt, dass dann weiterhin gute Mitarbeiter auch zu uns kommen. Wir sind ein attraktives Land von der Lebensqualität. Das heißt, das spricht auch Mitarbeiter aus der restlichen Welt an. Und wir haben eine tolle geografische Lage, nämlich im Dreiländereck, Vierländereck. Ich glaube schon, dass wir dadurch einen großen diversifizierten Markt haben. Eben auch Schweiz zum Beispiel, wenn jetzt Deutschland schwächelt, auch wenn natürlich die Größenordnungen ganz andere sind. Aber ich glaube, wir bewegen uns in einem Umfeld, wo wir uns schon glücklich schätzen können und mit viel Eigenleistung es auch schaffen können, unsere Wirtschaft gut durch diese doch ein bisschen beeinträchtigten Zeiten durchzubringen.
Zum Abschluss noch, was die globale Wirtschaft angeht. Die letzten paar Mal haben wir oft auch über Lieferketten gesprochen, Lieferkettenprobleme. Mhm. Ist das vorbei?
Gefühlt derzeit ja. Allerdings, was passiert, wenn wieder mal ein Schiff schief steht im Suezkanal? Und da muss ich sagen, da erwarte ich mir mehr Unterstützung auch von der Politik. Unternehmen versuchen ohnehin, da dagegen zu arbeiten, ist, glaube ich, Europa oder auch Österreich und insbesondere Vorarlberg, wir müssen uns selbstständiger machen. Wir müssen imstande sein, relevante medizinische Versorgung selbst aufrechterhalten zu können. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und ich denke, wir haben da die Expertise, wir haben die Qualität, wir haben nur derzeit leider oder schon seit Jahren nicht die Kostenstruktur, um das im Lande zu produzieren. Und deswegen lassen wir es im Ausland produzieren und kaufen es dann zu. Aber ich denke, diese Kernbedürfnisse, die müssen wir im Lande selber abdecken können. Und dazu braucht es neben den Unternehmern, die das tun können, auch vielleicht die ein oder andere Förderung in die Richtung seitens der Politik, dass wir wieder selbstständiger werden, gerade in den Kernbereichen, um einmal schwierige Wochen und Monate gut durchtauchen zu können.
Wenn wir zu den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zurückkommen, jetzt, wir haben es am Anfang schon gehabt und mehrfach auch gehabt, sinkende Inflation. Das heißt, wir freuen uns, dass plötzlich ein Zweier davor steht und kein Vierer mehr davor. Also ist ja jedes Mal sehr schön oder ein Einser am Schluss davor steht. Ist es jetzt grundsätzlich gut oder schlecht für die Wirtschaft, wenn die Inflation zurückgeht?
Also grundsätzlich ist für die Wirtschaft gut, wenn die Inflation zurückgeht. Die Kaufkraft wird stärker und damit wird wieder mehr investiert. Was wir allerdings merken ist, dass das mehr an Geld, das jetzt durch die Kollektivanpassungen in den Brieftaschen der Menschen ist, das mehr an Geld wird nicht ausgegeben. Wir sehen es an der Sparquote. Die Sparquote steigt. Auch ein zutiefst menschliches und vielleicht auch Vorarlberger Verhalten, nämlich zu sagen, in schwierigen Zeiten gebe ich das Geld auf die Seite. Es könnte ja sein, dass es noch schwieriger wird und dann habe ich etwas, wovon ich profitieren kann. Die monatliche durchschnittliche Sparquote liegt bei 340 Euro pro Vorarlbergerin und Vorarlberger. Das ist schon ein ordentlicher Betrag. Und wenn wir sehen, wie sich unsere Konten entwickeln, also die Einlagesätze, dann sieht man, dass immer mehr Einlagen auf den Bankkonten, auf den Sparbüchern etc. liegen. Man spricht auch von Angstsparen. Und das ist natürlich dann wieder für die Wirtschaft weniger positiv. Das ist zwar schön für jeden Einzelnen, wenn er seinen Polster, seine Sicherheitspolster aufstocken kann, aber wenn das nicht in den Konsum, in die Investition geht, dann ist es natürlich für die Wirtschaft wieder schlecht.
Gibt es Wirtschaftsbereiche, die das besonders spüren?
Ich würde mal sagen, der Handel ist massiv betroffen, interessanterweise der Tourismus weniger. Also es ist auch irgendwo eine Verhaltensveränderung bemerkbar, dass die Menschen offensichtlich sagen, okay, ich spare bei Kleidung, bei Lebensmitteln und so weiter, aber ich spare nicht beim Urlaub und bei meiner Freizeitaktivität. Und da sieht man schon derzeit eine divergierende Entwicklung.
Das heißt, Luxus oder mir was gönnen, das funktioniert genau, nach wie vor. Wie ist das, du hast gesagt, die Sparquote oder der Anteil, was auf dem Sparkonto liegt, wird höher. Heißt das auch, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mehr in Aktien oder Börsen oder solche Produkte investieren? Oder ist es wirklich, ich lege es quasi auf mein Sparbuch, weil momentan die Zinsen auch höher sind als noch vor wenigen Jahren?
Ja, also ganz klar, es ist derzeit ein sogenanntes Angstsparen. Ich lege es auf die Seite, auf Sparbuch, wo ich jederzeit kurzfristig wieder drauf zugreifen kann.
Wenn wir in die Zukunft schauen, ja, was siehst du dort für Herausforderungen für die kommenden Monate für die Vorarlberger Unternehmen?
Ich habe es heute schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, die Zuversicht ist das Wichtigste derzeit. Wir bewegen uns in einem Umfeld, wo wir auch medial natürlich immer eine Schreckensmeldung nach der anderen hören, aber eigentlich vergessen, erstens, in welch schönen Wirtschaftsraum wir leben, wie stark wir immer noch als Wirtschaftsraum sind und die Unternehmen haben in den letzten Jahren auch gute Gewinne erzielt. Und es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir mal ein oder zwei schlechte Jahre haben, dann vor dem Existenzminimum stehen, sondern gerade die Vorarlberger Unternehmen sind gut eigenkapitalisiert und können auch schlechtere Jahre einmal durchstehen. Da befinden wir uns derzeit, ganz klar. Aber wir können aus einer Position der Stärke heraus wieder investieren und wir müssen uns halt wahrscheinlich mal damit jetzt auch abfinden, dass die Gewinne etwas weniger hoch sind, wie sie in der Vergangenheit waren, aber im Großteil sind es immer noch Gewinne.
Blick zur Politik, was kann oder soll die Politik hier für Maßnahmen ergreifen oder kann sie eh nichts tun?
Also ich glaube, dass die Politik im Bereich der Regulatorik den unmittelbarsten und größten Handlungsbedarf hat. Ich glaube, wenn wir schnell regulatorische Themen, Bürokratie-Themen wegbringen und sich die Unternehmen wieder auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können, dass schon mal viel geschafft ist. Und wir werden uns auch aus der Krise heraus investieren müssen. Also ich glaube, dass jetzt nur zu sparen der falsche Weg ist, wenngleich ich eingangs auch gesagt habe, wir müssen sparen. Aber ich glaube, es ist wichtig, die richtigen Investitionen jetzt zu treffen, nämlich in die richtigen Industrien, in die richtigen Technologien zu investieren und den Unternehmen ermöglichen, weiterhin erfolgreich zu sein.
Wenn jetzt aber auf die Politik sagst, sie muss den Gürtel enger schnallen und sparen, und ja, das ein oder andere Mal kommen dann doch wieder Steuern in einzelnen Sätzen vor oder man überlegt sich, du hast vorher richtig gesagt, wir haben ja kein Einnahmenproblem, sondern eigentlich ein Ausgabenproblem. Aber wenn die Politik jetzt anfängt, den Gürtel enger zu schnallen, welche Auswirkungen kann denn das auf die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger direkt haben?
Also ich glaube, der Gürtel muss schon enger geschnallt werden, aber ich möchte es nochmal betonen, ich glaube, es geht darum, nicht mit Gießkanne Gelder auszuschütten und komplett unzielgerichtet irgendwo Gelder zu verbrennen. Und diese Gelder gezielter auszugeben, nämlich dort, wo es tatsächlich dann auch einen Impact hat auf die gesamte Wirtschaft. Ich denke da jetzt auch ganz bewusst an die Bauindustrie, weil man sieht oft nur den Bauträger, der das Projekt entwickelt, aber es gibt im Vorfeld, gibt es Planer, Architekten, es gibt dann Baunebengewerbe, es gibt Handwerker und so weiter, bis so ein Häuserblock oder Wohnungsblock steht, dann ziehen dort Menschen ein, kaufen wieder Möbel, investieren wiederum und dann gibt es dort vielleicht noch Geschäfte, die auch davon wieder leben können. Das heißt, wenn man so gezielte Investitionen setzt, wo auch Folgeeffekte entstehen, dann macht es viel, viel mehr Sinn, als mit der Gießkanne über alle Bereiche drüber Geld sinnlos auszuschütten.
Mhm. Du hast vorher von Fachkräften gesprochen. Jetzt haben wir natürlich ein Thema und du hast vorher von der IT auch gesprochen. Und natürlich ein Riesenthema haben ist, es geht alles um Digitalisierung. Übrigens auch, wenn es um Bürokratieabbau geht, spielt das eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wie viel können wir denn digitalisieren? Wie können wir oder wie siehst du das Thema mit der Weiterbildung? Wir müssen digitalisieren, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben eine hohe Arbeitslosenquote. Das heißt, eine Weiterbildung von Menschen in andere Bereiche oder auch die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter spielt eine unheimliche Rolle. Wie wichtig ist dieser Bereich und wie sehr kann uns das helfen?
Ja, ich denke, Weiterbildung ist einer der Schlüssel, den habe ich jetzt vorher nicht angesprochen, weil wir zusätzlich auf der wirtschaftlichen Seite gesprochen haben, auch der Politik, wo wir Maßnahmen setzen müssen, weil, wie ich schon gesagt habe, der Fachkräftemangel eigentlich das größte Problem ist, das wir derzeit noch haben, neben Kostenthemen. Und Fachkräfte gezielt aus dem Ausland zuzukaufen, ist eine Möglichkeit. Allerdings glaube ich schon, dass wir genau für diese Bereiche, wo wir für die Zukunft Visionen sehen, wo wir Wachstumschancen sehen, dass wir hier auch in der Ausbildung im Lande selber gefordert sind. Aber das möchte ich auch sagen, eben kann man nicht nur auf die Politik zuschieben, sondern es liegt natürlich auch in den Unternehmen, die Verantwortung hier laufend auch Weiterbildung voranzutreiben.
Ein Thema, was uns alle beschäftigt, ob jetzt in der Privatwirtschaft oder auch in der Politik, selbst im Privatleben, ist künstliche Intelligenz. Seit spätestens dem November, Dezember 2022, als dieses berühmte ChatGPT präsentiert wurde, siehst du das Thema, du hast es vorher schon mal angesprochen, mit dem AI-Act und wir schießen uns da vielleicht ein bisschen ins Bein mit dieser Geschichte. Wie siehst du das? Siehst du das als Chance oder als Bedrohung für den Standort Vorarlberg?
Ich sehe das hundertprozentig als Chance. Ich ziehe da gerne einen Vergleich, wie in den 80er Jahren die ersten Computer zu Hause gestanden sind oder in den Unternehmen gestanden sind, hat es geheißen, die Computer werden uns alle Jobs wegnehmen. Bei uns jetzt in der Bank kann ich sagen, der größte Bereich und auch der größte Kostenbereich ist die IT. Und dort haben wir die meisten Mitarbeiter und dort haben wir auch die größten Kostenblöcke. Ohne IT funktioniert gar nichts. Und ich denke, ähnlich verhält sich es mit der künstlichen Intelligenz. Die Unternehmen werden in Zukunft erfolgreich sein, die die künstliche Intelligenz gut für sich zu nützen wissen. Und ich bin überzeugt, dass es Tätigkeiten gibt, die wir dann wirklich nicht mehr selbst machen müssen, zum Glück. Und wir uns dann wieder, und da sind wir wieder beim Thema Bildung, Ressourcen freibringen, wo wir uns mit anderen Themen beschäftigen können, als vielleicht mit Stereotypen, Tätigkeiten, die wir wirklich die künstliche Intelligenz abwickeln lassen können für uns. Also ich sehe die künstliche Intelligenz Stand heute als Riesenchance auch für uns in Vorarlberg.
Wenn wir jetzt der Blick der künstlichen Intelligenz der Technologie deine vorige Aussage zum AI-Act nimmt, wie glaubst du, sind die Aussichten für den Wirtschaftsstandort Europa?
Ja, genau. Das ist das, was ich vorher eben sagen wollte. Also wir müssen von Europa wegkommen von die künstliche Intelligenz ist etwas, das wir regulieren müssen, sondern die künstliche Intelligenz ist etwas, das wir nützen müssen. Und ich glaube, das ist in Europa, so wie ich gesagt habe, USA innoviert und Europa reguliert. Und ich glaube, genau von diesem Mindset müssen wir wegkommen.
Abschließend noch, du hast vorher angesprochen, wir haben natürlich sehr erfolgreiche Jahre hinter uns, alle gemeinsam. Glaubst du, müssen wir uns jetzt einfach daran gewöhnen, dass das nicht mehr zurückkommt?
Der Schritt zurück ist immer schwierig. Und ich glaube schon, dass es vielleicht Bereiche gibt, in denen wir gewisse Standards, die wir gewohnt waren, vielleicht nicht mehr haben. Das würde ich nicht ausschließen, aber vielleicht schadet auch eine gewisse Rückbesinnung der gesamten Gesellschaft nicht. Und vielleicht ist es auch jetzt im Wirtschaftlichen eine Bereinigung, die jetzt erfolgt, die notwendig ist, um dann wieder erfolgreich in die Zukunft gehen zu können. Aber ja, konkret, um deine Frage zu beantworten, es gibt sicher Bereiche, wo wir den Gürtel enger schnallen werden.
Manfred, vielen Dank, dass du da warst, für deinen Ausblick und deinen Einblick quasi unter die Motorhaube und vielen Statistiken und Zahlen. Das Schöne war, es war auch viel davon die Rede, wo wir Potenziale haben, wo wir daran arbeiten können, dass wir viele dieser Herausforderungen am Schluss auch gemeinsam bewältigen können. Und man darf nie vergessen, auch Vorarlberg war einmal ein Land von Bauern und eines der ärmsten Regionen überhaupt. Und jetzt sind wir eines der wohlhabendsten und unheimliche wirtschaftliche Kraft gemeinsam mit der Bevölkerung. Und das haben wir auch gemeinsam geschafft. Also gibt viel, viel Mögliches, was da ist.
Sehr schönes Schlusswort. Danke.
Super. Vielen Dank. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören oder beim Zuhören, beim Joggen zum Beispiel als Podcast oder hier beim Zusehen. Wir hoffen, Sie hatten eine informative Sendung. Alle anderen Sendungen werden natürlich wieder unten verlinkt. Wir freuen uns dann, wenn wir uns zur nächsten Ausgabe im neuen Jahr sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen gemeinsam schöne Feiertage, schöne Weihnachten.